Na, Matthias, alles klar?
Jep, ich lese gerade noch Heft 2 der Interpart-Magazine. Dann können wir aufnehmen.
Das Heft ist klasse. Webster kann sogar Netze verschießen.
Ja, aber was ich echt krass finde, das ist Skeletors Geheimbasis.
Ach ja, die ist da unter dem Fels versteckt oder so, richtig?
Genau.
Und das findet ihr okay?
Wieso? Stört's dich, dass es nicht Snake Mountain ist?
Nein, nein. Aber überlegt doch mal, ein Typ, der unter einem Fels wohnt. Erinnert euch das an nix?
Nö, das. Oh, warte. Meinst du etwa?
Oh, wer wohnt auf Eternia unter einem Stein?
Skeletor!
Skelettgesicht und darf in Bristol nicht rein!
Skeletor!
Klaut unsere Mechlimen sein zauberndes Schwert!
Skeletor!
Verbann die Willin und Tila hinter'n Herd!
Skeletor!
Und alle!
Skeletor!
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 Moment. Das war doch eigentlich Patrick.
Na super, dafür habe ich extra geübt.
Das Hemanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de.
Heute geht es weder um SpongeBob noch Patrick,
sondern um Ausgabe 2 der Masters of the Universe Interpart Magazine.
Auch Hörerfragen sind dabei.
Und sogar ein paar News.
Grund genug also zum Reinhören in Ausgabe 176 des Hemänischen Quartetts mit Sepp,
Matthias,
Michael
und Gordon.
Viel Spaß!
Das Hemänische Quartett präsentiert von planeteternia.de.
Ja, liebe Hörer, wir haben uns heute wieder ein großes Comic-Magazin vorgenommen. Deswegen reden wir gar nicht groß um den heißen Brei, machen kein Geplänkel, sondern legen direkt voll los mit unseren heutigen Hörerfragen. Und da beginnen wir noch mit der Running Question von Polygonos. Wenn ich mich recht entsinne, Matthias, bist du noch derjenige, der zu antworten hat auf seine Frage, was sind eure ältesten Masters-Erinnerungen und wie seid ihr damals auf die Masters gestoßen?
Also die älteste Masters-Erinnerung, das dürfte tatsächlich das Weihnachten sein. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr, wo wir das Doppelpack bekommen haben mit He-Man und Skeletor und Höhle des Schreckens. Und dann natürlich logischerweise innerhalb von 5 Minuten aufgerissen haben. Oder weniger als 5 Minuten, 10 Sekunden. Und dann natürlich die Kassette rauf und runter gehört haben und mit den Figuren gespult haben. Also wie wir auf Masters gestoßen sind, ich... Boah, das weiß ich eigentlich gar nicht mehr, warum wir das jetzt unbedingt haben wollten. Also ob es Fernsehwerbung war oder ob wir erst vielleicht doch einen Comic gehabt haben, das weiß ich echt nicht mehr. Tatsächlich dann kurz danach haben wir irgendwie einen Triclops oder Triclops gekriegt und da sind uns dann innerhalb von kürzester Zeit die Beine abgerissen und dann haben wir nochmal einen gekriegt. Und da sind uns dann auch innerhalb von kürzester Zeit die Beine abgerissen und dann haben wir keinen mehr gekriegt. Das hat sich eingebrannt. Aber der Rest ist, also klar weiß man hin und wieder, was man für eine Figur gekriegt hat, aber das ist eigentlich so das Älteste, ja, würde ich sagen. Wie wir drauf gestoßen sind. Also es war nicht der Cartoon als erstes, das weiß ich, aber es waren vielleicht Hörspiele oder ich habe Comics, würde ich schätzen, dass das so der Anfang war. Ja, damit sind wir mit der Running Question durch. Und eine haben wir noch. Also keine Running Question, normale. Von PE-User Raw is War. Warum ist es euch wichtig, die Waves im Spielzeugladen zu sehen und zu kaufen?
Also bei mir ist es so, dass ich die wahrscheinlich da zum Verpackt lassen, ich sammle hauptsächlich verpackt, nicht kaufen werde, sondern die bestelle ich wahrscheinlich eher, außer sie sind, gibt es da auch unpunched, weil wenn ich die schon neu will, dann will ich die auch unpunched und nicht dann eben das, an diesem Haken hängend. Bei mir geht's da eher darum, um einfach die Figuren wieder im Laden hängen zu sehen. Da gab es jetzt auch das Bild vom Spielwarenschutz von den Masters of the WWE Universe, als diese ganzen Figuren wieder nebeneinander hingen und gibt es ja auch diverse Bilder von GameStops. Und mir geht's da vor allem einfach um dieses Bild, weil es halt einfach unglaublich cool aussieht, wenn da wieder eine Masters of the Universe Abteilung ist mit einem schönen Aufsteller vielleicht sogar noch, die finde ich ja auch immer recht cool, die es damals gab, so das Drumherum und da diese ganzen Figuren. Ob ich da so viele kaufen werde, weiß ich gar nicht unbedingt. Vielleicht mal beim Spielwaren Oblätter in München, das ist ein recht großes Spielwarengeschäft am Stachbus, die haben die dann hoffentlich auch. Und da werde ich mal vielleicht die ein oder andere Figur mal zum Auspacken mitnehmen, aber im Prinzip geht's wirklich darum, dieses Bild nochmal vor sich zu haben.
Ja, der War is War hat auch noch dazu gemeint, dass er sich fragt, warum man stets auf das alte Muster beharrt, nachdem wir schon bei 2000X und den GameStop-Sachen irgendwo Sachen im Laden hatte und jetzt so im Jahr 2020 oder 2021 sehen die Spielwarenabteilungen oder Geschäfte immer eher traurig aus. Das ist für mich jetzt aber nicht unbedingt der Punkt bei dem Ganzen, warum ich das cool finde, die Sachen im Laden zu sehen. Für mich persönlich geht es dabei tatsächlich darum, dass ich da ein anderes Gefühl habe, wenn ich irgendwo einfach mal ein bisschen rumstreife und dann etwas sehe und dann mitnehme und mich dadurch so in Persona für den Kauf entscheide, als wenn ich einfach nur am Bildschirm sitze und Knöpfchen drücke. Das ist tatsächlich für mich ein großer Unterschied allein vom Gefühl heraus. Und ich weiß, dass Sachen, die ich aus dem Laden bei der 2000X Toyland beispielsweise geholt habe, die Figuren, die ich im Laden hatte, sind mir heute auch noch emotional näher als die Figuren, die ich dann irgendwo über einen Shop bestellt habe. Es sei denn, da hätte es da noch eine Geschichte drumherum gegeben. Und abgesehen von mir persönlich finde ich das auch wichtig, dass die Sachen im Laden sind, damit die in Geschäften auch gesehen werden. Natürlich erwarte ich nicht, dass es wie in den 80ern abläuft. Um Gottes Willen, da müsste das nochmal so extrem durchschlagen, dass alle sich drum reißen, das Zeug ausstellen zu können. Aber es ist halt doch immer noch etwas außerhalb von unserem Sammlerkreis, wo ich sage, wenn da die Sachen im Laden hängen und die Leute einfach dran vorbeigehen, werden sie deutlich eher dabei aufmerksam, als wenn es jetzt nur in einem bestimmten Geschäft ausliegt oder wenn es nur online erhältlich ist. Und das sieht man eben an den Masters of the Universe Classics. Das waren jetzt über 10 Jahre oder rund 10 Jahre, wo das gelaufen ist. Und was ist gewesen? Ich krieg immer wieder, und zwar nicht wenige Leute, vor die Nase, oder die schreiben mir auch, die einfach das überhaupt nicht mitbekommen haben. Das Zeug ist bei uns im Sammlerkreis irgendwie durch die Decke gegangen und ja, es gibt viel mehr Leute, die davon nie was gewusst haben. Aber dass Anfang der 2000er Himmel mal nochmal im Geschäft hing, das wissen diese Leute noch. Und das ist meiner Meinung nach ungeheuer wichtig, um auch die Marke irgendwo im Kopf und im Gedächtnis von einer Bevölkerungsschicht zu behalten, die hoffentlich auch dafür sorgt, dass wir Sammler letzten Endes auch noch mehr Zeug kriegen.
Ja, denke ich auch. Also es kann ja dann auch durchaus sein, dass hin und wieder auch mal Figuren eben im Spielzeugbereich vom Rossmann oder der Müller ist ja auch kombiniert, ja, der ist ja auch Drogerie und Spielzeug oder Schreibwaren oder so. Und dadurch ist da ja auch mehr Laufkundschaft als jetzt bei einem reinen Spielzeugladen. Dadurch konnte ja auch Aufmerksamkeit generiert werden. Bei Classics ist ja auch so, bei mir im Grunde. Ja. Ich habe da ja auch, 2013 habe ich halt einfach mal wieder, jetzt schaue ich mal wieder auf Planet Eternia und dann so, hey, da gibt es ja diese Classics, oh, da gibt es ja einen Podcast, da höre ich mir das so. Was ist denn das? Hä? Wie krass ist denn das? Also wenn ich da auch damals nicht mal wieder drauf geschaut hätte, hätte ich es auch verpasst. Vielleicht hätte ich später mal wieder drauf geschaut, aber so an sich war es natürlich komplett außerhalb jeglicher Aufmerksamkeitsspanne, wenn man sich jetzt nicht aktiv mit dem Thema beschäftigt. Und das ist natürlich was anderes, wenn sie jetzt eben im Rossmann oder im Müller oder im Oblätter stehen oder eben MyToys oder was auch immer, gibt's ja auch Läden. Klar, ich werde, also wenn die Origins rauskommen, werde ich auch da wahrscheinlich einen Teil online kaufen oder wie auch immer, dass man sagt, okay, wenn ich die Wave komplett haben will, dann stelle ich es auch mal online. Aber wenn sie eben im Laden sind, werde ich da auf alle Fälle auch einen Teil da kaufen und vielleicht dann eben auch mehrfach, je nachdem, wie das gestaltet wird, dass es da auch mal Varianten gibt oder Neuauflagen mit anderen Dingen, weiß ja keiner. Also für mich wäre das schon ein wichtiger Teil von der wirklichen Rückkehr von Masters of the Universe, dass es auch in Läden ist. Und das heißt jetzt nicht, dass man überhaupt nicht mehr online kauft, aber so ein Mix, glaube ich, wird es dann bei mir.
Für mich ist es eigentlich eher so, ich habe ja auch das Problem, gerade hier auf der Insel irgendwie, dass es regelmäßig diverse Sachen hier einfach gar nicht gibt. Das heißt also, was weiß ich, keine Ahnung, während ihr dann irgendwie zu einem Toys R Us gehen konntet oder zu jetzt, wie heißen sie jetzt, Smith, das ist ja hier alles überhaupt nicht gegeben. So. Und wenn es jetzt bei uns hier tatsächlich einen kleineren Laden gibt, der die Figuren eventuell anbieten würde und ich die auch interessant finden würde, dann würde ich ja auch hier auf der Insel zum Beispiel auch einen kleineren Laden unterstützen. Ne? Einfach ein Inselladen, so. Das würde für mich zum Beispiel auch noch so ein bisschen damit reinspielen, dass man eben auch mal kleinere Händler oder wie auch immer dann so mit unterstützen würde. Ansonsten, ja, sehe ich das natürlich ein Stück weit ähnlich. Klar kann man sich sonst die Sachen natürlich auch irgendwie online kaufen und man muss es nicht jedes Mal so haben, wenn man jetzt irgendwie Riesenketten hat, die das dann auch alles irgendwie nur so hinhängen und es interessiert keine Sau. Aber mir geht's ein bisschen wie Sepp. Ich habe oft dann auch noch irgendwie wieder noch ein anderes Feeling dabei, wenn ich in so einem Laden drinnen bin. So. Und manchmal kommt dann auch so dieses alte Kitzeln doch nochmal wieder hoch. Ne? Man kann sich die Sachen nochmal genauer angucken. Manchmal hat man ja auch dadurch, dass man die Sachen dann erstmal live sieht oder in der Hand hat oder so, plötzlich doch wieder einen ganz anderen Bezug dazu und kauft sie eventuell doch im Gegensatz, wenn ich sie irgendwo auf einem kleinen Bild bei Amazon oder sonst irgendwo sehe. Mal davon ab, dass man Amazon sowieso schon genug Kohle in Rachen schmeißt und der Typ jetzt in der Corona-Zeit noch reicher geworden ist und man damit da so eine scheiß Monopolstellung irgendwie hochhält, so ohne das jetzt zu politisieren. Ja, aber genau das ist es irgendwie. Und ich finde, das hat schon einen Unterschied, wenn man die einzelnen Sachen dann auch so sehen kann. Und ich finde das immer wieder ganz interessant. Also auch als ich in Italien war zum Beispiel, war zum Beispiel Ben 10 total over. Ne, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass das hier in Deutschland mal so groß war, aber da hatten die wirklich einen kompletten Gang nur voll mit Ben 10 Figuren. Und als ich diesen Gang so lang gegangen bin, hat das bei mir so einen Trigger ausgelöst, wie damals bei Star Wars, als ich klein war, so zu Rückkehr der Jedi-Ritter. Das war, weil die Figuren waren von der Größe her genauso, ne, 1000 verschiedene Figuren, die nebeneinander hangen, so alles verschiedene Charaktere. Das hatte für mich in dem Moment komplett diesen Star Wars Flair. Also ich konnte mir wirklich vorstellen, so, okay, jetzt kommen hier kleine Kinder rein, die sehen diese Figuren und haben genau das gleiche Feeling wie ich. Und das alleine finde ich schon cool.
Kann man in dem Zusammenhang nur hoffen, dass Mattel nicht so versaut wie bei den Masters of the WWE Universe, dass das die Verteilung halt einfach so schlecht ist, dass es wirklich faktisch nur in einem Laden in Neuötting zu bekommen ist. Also da hoffe ich echt drauf, dass sie das einfach, dass das wirklich der Rossmann nebenan das vielleicht auch mal hat. Das ist vielleicht ein bisschen Utopie, weiß ich nicht, aber wäre auf alle Fälle schön.
Ich glaube schon, dass jetzt bei diesem Masters of the WWE Universe da jetzt dazu gekommen ist, dass jetzt eben alle Läden geschlossen haben und eben auch Produktion beziehungsweise Lieferketten nicht mehr so funktionieren und es deswegen nicht groß sozusagen veröffentlicht wird im deutschen Bereich.
Da müssen wir ja sowieso nach wie vor abwarten, ab welchem Punkt jetzt welcher Plan von wem überhaupt noch in Kraft tritt oder verschoben ist oder ganz ad acta gelegt ist. Das ist ja ohnehin nicht nur, was die Toiler betrifft, im Moment eine schwierige Frage. So viel zu unseren heutigen Hörerfragen. Ist nicht so viel gewesen, aber dafür umso interessanter natürlich auch. Und wir haben ja noch weitere Dinge, zum Beispiel in puncto News. Wir hatten es in den letzten Folgen auch schon mal angesprochen und ja, als hätten wir es prophezeit, unmittelbar nach unserer Aufnahme, noch vor der Veröffentlichung der Folge, wurde es dann tatsächlich auch benannt. Die San Diego Comic-Con ist dieses Jahr abgesagt worden. Das heißt, dieses Jahr werden wir nicht die Frage haben, wird Mattel irgendein Panel veranstalten oder sonst etwas? Es sei denn, es geht um ein Online-Panel. Auf jeden Fall vor Ort in San Diego muss man nicht auftauchen, denn da bleiben die Türen geschlossen. Soweit keine große Überraschung, aber natürlich für die Geek-Welt sehr bedauerlich, oder?
Ja, ich meine, aber das ist ja nun in allen Bereichen so, ne? Ist ja nicht nur in der Geek-Welt so, das ist jetzt auch, was weiß ich, keine Ahnung, Wacken-Festival ist abgesagt, so, und etliche anderen Conventions, Star Wars Con und Blas ist alles abgesagt worden, ne, weltweit. Also, du kannst ja momentan nicht mal ins Kino gehen, so, und deswegen gibt es etliche Starttermine von Filmen, die irgendwie auf den November, Dezember und so gelegt sind. Das wird ja auch nochmal was. Also, da wird es noch einen ganz schönen Crash geben, was diesen ganzen Kram angeht, und damit muss man jetzt eben umgehen. Ne? Niemand kannte das von uns, dieses ganze System. Und wie du ja auch gesagt hast, die anderen Sachen hier sind ja jetzt auch verschoben worden von den Starts her. Es werden andere Dinge verschoben. Damit muss man dann halt jetzt mal klarkommen. Die Lockerungen kommen jetzt so langsam und dann schaut man halt mal.
aber halt einfach so Krisenveranstaltungen wie jetzt die San Diego Comic-Con, da ist halt auch einfach so, dass du da durchgeschoben wirst. Da gibt's nichts mit Social Distancing und Quatsch. Abstand. Das kannst du halt voll vergessen. Und du kannst natürlich auch als Veranstalter kannst du nie die Verantwortung für sowas übernehmen, weil du dann davon ausgehen musst, danach hast du da, also das ist ja kein Super-Spreading-Event, das ist ja ein Ultra. Spreading-Event dann und das kannst du vergessen.
Ich kann es vielleicht mal kurz in Relation setzen. Ja, wir haben den größten Klassenraum, den wir bei uns an der Schule haben. Der hat, glaube ich, 65 Quadratmeter so. In diesen Klassenraum kriegst du maximal 7 Schüler rein, wenn sie sich auf Social Distancing bewegen sollen. Weil du 2 Meter Abstand nach vorne und zur Seite haben musst. Mhm. Mehr Schüler geht nicht. Das heißt also, wenn wir Abiturienten haben, die momentan schreiben, müssen die alle in der Sporthalle schreiben, weil das der einzige Raum ist, wo sie überhaupt ansatzweise den Platz haben. Wie willst du das bei so einer Convention irgendwie machen, ohne dass die Leute in den Riot verfallen?
Ja,
das ist Blödsinn.
Ja, geht halt nicht.
Nein.
Was ganz interessant war, glaube ich, bei also ich stimme euch da völlig zu, aber Neckar, glaube ich, hat ja schon angekündigt, oder, dass sie ein Online, also nicht für den Masters of the Universe-Bereich, aber ein Online-Exclusive machen. Das ist aber wieder jetzt nur für den US-Markt gedacht. Ja, also das kann man nur in den USA bestellen. Wird ganz interessant, wenn von Mattel da auch was kommen sollte, wurde ja kolportiert mit einem irgendwie Keldor, Skeletor 2-Pack oder was auch immer, ob das dann international erhältlich sein wird, also für auch Deutschland dann, oder eben auch nur in den USA. Da hoffe ich natürlich auf Ersteres. Aber muss man jetzt gucken, ob da überhaupt was kommt.
Ja, also das Keldor Skeletor 2-Pack, das war ja einfach nur reines Gerücht. Heute im Grunde so, ja, letztes Jahr kam He-Man Adam, also muss dieses Jahr Keldor Skeletor kommen, von der Logik her. Aber da ist ja gar nichts offiziell irgendwie angekündigt. Und Mattel bzw. Masters of the Universe Social Media Accounts, da ist bisher ja nur immer diese Stay at Home oder Keep Distance. Aber so irgendwelche Ankündigungen oder so Reaktionen auf SDCC-Absage zum Beispiel ist da noch gar nichts. Also zumindest ich weiß von gar nichts oder habe nichts gelesen.
Das ist ja eigentlich auch verwunderlich mit der PowerCon, dass da zum Beispiel die Verpackung hätte ja eigentlich auch schon längst gezeigt werden sollen. Wahrscheinlich ist da halt einfach aufgrund des Viruses jetzt einfach irgendwie ein Stopp drin.
Ja, das hat halt was anderes Priorität, ja. Also Mattel hat ja auch Teile der Produktion eben auch umgestellt auf Masken aus Barbie-Stoffen zum Beispiel. Also die Schutzschilde fürs Gesicht aus Plastik, und das haben sie ja. Ist jetzt die Frage, wie viel sie jetzt dadurch sozusagen verlieren von der normalen Produktionsmenge an anderen Zeug, aber das ist natürlich dann müßig darüber zu diskutieren, ob das jetzt irgendwelche Verschiebungen nach sich zieht oder irgendwas Planungen verändert.
Mattel muss ja, wenn sie was für die San Diego Comic an Exclusives geplant haben, die im Grunde schon produziert haben, beziehungsweise in den relativ letzten Schritten der Produktionsphase sein. Das heißt, die sitzen auf dem Zeug. Wenn sie das jetzt nicht für eine andere Veranstaltung irgendwann noch aufheben, was eigentlich normalerweise nicht bei Mattel geschieht, dass die Lagerräume lange irgendwo vollstopfen mit Sachen, dann müssten die das ja schon über einen Online-Vertrieb machen. Ich glaube jetzt nicht, dass Mattel, so wie es die PowerCon gerne wohl macht, mit anderen Läden zusammenarbeiten würde, sondern ich kann mir vorstellen, dass dann schlichtweg bei shopmattel.com oder wie die Seite heißt, dass deren eigenen Online-Shop dann angeboten wird und dann für uns sich die Frage stellt, ja, wie sieht es mit internationalen Bestellungen aus?
War ja, glaube ich, nicht möglich auf dem normalen Mattel-Shop. Also Matty Collector natürlich schon, aber auf dem normalen Mattel-Shop glaube ich nicht, oder?
Mattels Shop hat keinen internationalen Versand angeboten.
Nee, das haben sie ja hin und wieder mal geändert, und dann haben sie, glaube ich, gemerkt, dass das ein Riesenaufstand ist oder dass das viel zu viel kostet. Aber jetzt aktuell versenden die nicht international, ja.
Dann müsste man tatsächlich irgendeine Ausweichmöglichkeit finden, dass man eine Bestellung über einen Freund in den USA macht, der einem das dann wiederum weiterschickt.
Ja, wird man sehen, ja, ob überhaupt irgendwas kommt oder man liest zwar hin und wieder mal so irgendwelche Fragen auf He-Man.org, was denn jetzt mit diesem Keldor Skeletor 2-Pack ist, aber dann kommen schon immer irgendwelche Antworten. Ja, das ist ja nur ein Gerücht. Also das.
Ja, das weiß man ja noch nicht, bis wirklich irgendwas mal verkündet wird. Ja. Dann warten wir da mal ab.
Genau. Ja, wo wir auch abwarten müssen, beziehungsweise länger warten müssen, ist bei dem Nicht-Teilnehmerverkauf der PowerCon Exclusive 2020. Der ist nämlich jetzt zum zweiten Mal verschoben worden, und zwar auf den 9. Mai. Ursprünglich sollte der am 21. März stattfinden. Da wurde er auch schon verschoben, auf den 25. April, aber der ist ja jetzt schon vorbei. Nächster Versuch oder nächster Termin ist der 9. Mai. Im Hintergrund ist natürlich der bekannte Coronavirus, weil zwischenzeitlich ist ja auch schon der Ticket- und Exclusives-Verkauf für Teilnehmer gestoppt worden, bei der ersten Verschiebung vom Teilnehmerverkauf. Und ja, weil die natürlich auch erstmal schauen müssen, können sie die Veranstaltung überhaupt machen. Und dann muss man natürlich das ganze Teilnehmer-Thema komplett beenden und alles auf Nicht-Teilnehmer ummodeln. Ja, müssen halt jetzt schauen, ob sie es machen können und wenn nein, wie sie die Exclusives dann versenden, weil ich denke mal, alleine in Eigenregie wird da die komplette Menge, das wird nicht funktionieren. Also da müssen sie irgendeinen Vertriebspartner oder mehr Vertriebspartner finden.
Ja, also wenn die Folge von euch jetzt erst gehört wird nach dem 9. Mai, dann wisst ihr auf jeden Fall mehr als wir, ob das jetzt funktioniert hat und was und wie genau. Ansonsten werden wir in einer der nächsten Folgen mit Sicherheit nochmal darauf zurückkommen.
Definitiv.
Ja, dann machen wir doch weiter.
Genau, und zwar, da gab's jetzt auch ein Home-Interview sozusagen vom Pixel Dan mit dem Brian Flynn, weil ja logischerweise die auch beide daheim sitzen. Und da gab's natürlich dann auch die Frage nach Snake Mountain, das ja noch von Super 7 irgendwann kommen soll, falls sich der eine oder andere noch erinnert. Das haben wir ja letztes Jahr für 800 bis 900 Euro vorbestellt. Das hat natürlich jetzt auch Verzögerungen durch die Corona-Geschichte. Sollte jetzt aber Ende Mai bis Anfang Juni mal versandbereit sein. Mal schauen.
Ich weiß es nicht. Also, da bin ich mittlerweile so tiefenentspannt, dass mich tatsächlich 0,0 interessiert, was Brian Flynn da genau erzählt. Die Informationen, die er erzählt hat, die wirken alle sehr nachvollziehbar, aber ich warte einfach, bis das Ding wirklich mal verschickt wird.
Was ich ein bisschen problematisch finde, ist, hat er ja auch gesagt, dass die Versandkosten so wahnsinnig hoch sind momentan. Und aufs Doppelte bis Dreifache gestiegen sind. Da frage ich mich jetzt, weil zum Beispiel auch der Mondo Man at Arms bald kommen soll, ob da die Versandkosten dann auch explodieren, weil dann sind wir irgendwann mal in einem Bereich oder auch beim möglichen San Diego Comic Con Exclusive, wenn die das umlegen, diese Versandkosten, was die Firmen fast machen müssen, dann sind wir mal in einem Bereich, da wird es dann echt schon grenzwertig für Besteller außerhalb von den USA und wahrscheinlich in den USA ja selbst auch.
Das stimmt.
Ja, das mit diesen Versandkosten ist ja auch vor allem eben von China nach USA oder eben Zielgebiet, weil es gibt ja viel weniger Flüge und dadurch sind diese Flugfrachtplätze wohl sehr rar gesät und gibt natürlich auch Priorität für wichtigere Dinge als Collectibles, also irgendwie.
Was?
Es gibt wichtigere Dinge, also Schutzmasken oder irgendwelche Beatmungsgeräte, ja, die werden ja auch in China hergestellt, hat man jetzt erfahren. ich glaube, da ist einfach abwarten und Tee trinken. Da sollte man einfach kein Datum erwarten, sondern wenn es kommt, dann kommt's und dann sind wir alle froh. Beziehungsweise wenn wir aufs Konto schauen, immer so. Aber es ist auf alle Fälle in Produktion oder wird gerade produziert. Aber wann es dann halt kommt, also ich würde eher so frühestens Herbst bis Winter damit rechnen.
Ich meine, das ist ja bei der ganzen Situation sowieso klar, über alles, was wir reden. Natürlich gibt es wichtigere Sachen als Toys, das ist selbstverständlich, aber wir reden halt über Toys, also
ja, klar, logisch.
Vor dem Hintergrund natürlich.
Ja, klar. Aber darum muss man halt damit rechnen, dass alle Daten irgendwie Schall und Rauch sind, wenn man es genau
sieht. Ja, auf alle Fälle.
Ja, aber die Beatmungsmasken für das Hydron-Cosplay, die kommen, ne? Ja, toll.
Oh Mann. So viel zu den Neuigkeiten für jetzt. Wir werden in der nächsten Folge bestimmt auch noch mal was haben, vielleicht auch zu Snake Mountain. Schauen wir mal. Aber unser großes Thema heute, wie gesagt, ist ja Ausgabe 2 des Masters of the Universe Magazin von Interpart. Und wir hatten ja schon Ausgabe 1 vor ein paar Folgen besprochen. Die gleichen Macher sind auch hier wieder dahinter. Wilfried Ahari als Autor und Michael Götze als Zeichner. 1984, glaube ich, ist das Heft erschienen. Ja, 84 war es. Ja, und Geschichte 1 nannte sich In der Gewalt der Spinnen und nimmt den Großteil des Heftes ein. Zur Handlung: In der Nacht dringt Rapster in den Königspalast ein. Obwohl er entdeckt wird, kann er Prinz Adam entführen und ihn zusammen mit Skeletor in ein Geheimversteck bringen. Sie lassen Adam im Kerker zurück, wo dieser ohne sein Zauberschwert von mehreren Riesenspinnen belagert wird. Stratos, der Rapster heimlich verfolgt hatte, stattet in der Zwischenzeit dem König Bericht. Die Masters erreichen Skeletors Versteck, können dort aber nicht eindringen. Der Herr des Bösen wiederum zeigt ihnen Bilder vom sich verzweifelt gegen die Spinnen wehrenden Prinz Adam und will diesen nur freilassen, wenn sich He-Man ihm ausliefert. Wissend, dass dies ja unmöglich ist, schickt Man-at-Arms Stratos nach Castle Grayskull, um die Zauberin über die Situation zu informieren. Als Soa gelangt diese zu Adam und gibt ihm das Zauberschwert zurück. Als He-Man kann Adam nur die Spinnen kurz darauf auch Rapster besiegen und als er sich Skeletor stellt, will dieser ihn mit einem Anti-He-Man-Energetor töten. Oh. He-Man kann dessen tödlichen Strahl aber abwehren. Oh, ja, Gott. Anti-Energetor. Ja. Auf jeden Fall, He-Man kann dessen tödlichen Strahl aber abwehren, woraufhin der Energetor zu explodieren droht. Skeletor und Rapster flüchten und auch He-Man verlässt den Stützpunkt, bevor alles in die Luft fliegt. Für die nicht eingeweihten Masters hat He-Man bereits zuvor Prinz Adam in Sicherheit gebracht und so ist die Welt wieder in Ordnung.
So, ja. Pass auf, warte, ich spiele jetzt kurz deinen 5-jährigen Sohn, dem du diese Geschichte jetzt gerade am Bett vorgelesen hast. Papa, das ist totaler Schwachsinn.
Ja, wenn man das so liest, klingt das schon alles sehr hanebüchen.
Was?
Wobei ich sagen muss, beim Lesen der Geschichte, die ich als Kind nicht kannte, sondern als Erwachsener, habe ich durchaus so gewissen Spaß dran gehabt. Aber ich gebe jetzt erstmal an den Michael, der sich nämlich, glaube ich, schon durchaus gefreut hat, über dieses Heft heute reden zu können.
Ja, weil das ist tatsächlich ein Heft, das hatte ich definitiv als Kind. Und als Kind fand ich die Geschichte natürlich super. Da ist man ja vielleicht noch nicht so kritisch und kann es noch nicht mit erwachsenen Augen logischerweise betrachten. Und die Artworks haben mir gut gefallen. Und vor allem halt, weil einer meiner Lieblingscharaktere, Webster, da drin vorkommt. Und dem sein Auftritt fand ich da einfach super drin. Klar, die Story an sich hat natürlich einige Lücken und ist schon sehr Deus Ex Machina teilweise, aber grundsätzlich fand ich die Geschichte super. Natürlich mit dem Nostalgiebonus von damals.
Ja, Nostalgiebonus kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ich glaube auch tatsächlich, wenn ich als Kind diese Geschichte gelesen hätte, hätte sie mir sogar noch besser gefallen als Erwachsener. Ich sehe da immer noch Schwierigkeiten, manchen Dingen drin, wo Gordon mit Sicherheit auch noch näher drauf eingehen wird, aber wenn man sich allein mal das Cover betrachtet, wo auch glücklicherweise He-Man und Co. auch mal jetzt korrekt koloriert wurden, da sieht man die feuerspeiende Spinne, während He-Man da irgendwo auf sie halb zuspringt. Stratos fliegt dahin, der Wellman rennt auch auf sie zu, das Zauberschwert funkelt. Ich finde allein das Cover schon geil.
Ja, finde ich, kann ich voll zustimmen. Die dynamische Pose, okay, die feuerspeiende Spinne ist natürlich schräg, aber ich finde auch, die Dynamik kommt gut raus. Wäre noch schöner, wenn Webster vielleicht auch noch drauf gewesen wäre, aber das deutet vielleicht so ein bisschen das an, Spinne, da könnte Webster dabei sein.
Ja, ja, und wenn es Feuerameisen gibt, warum soll es keine Feuerspinnen geben, ne?
Logisch.
Ja. Wir sind ja auch wie Turnier, da ist alles möglich.
Ja, ja, eben.
Ach, eben, so schlimm wird es schon nicht werden.
Ja.
Ja, Gordon, bevor du die Geschichte wahrscheinlich halb zerlegen wirst, so wie ich dich kenne. Wenn du jetzt nur das Cover vor Augen hast, was sagst du dazu?
Ja, ist ein Cover, das ich noch von damals kenne. War, glaube ich, auch auf irgendeinem, ich glaube, ich habe irgendeinen Marvel Big Band hier von Condor damals noch, diese schwarzen. Da ist das, glaube ich, einmal hinten auf einer mit drauf, so als Vorschau. Deswegen kenne ich das, also ich kannte das Cover auf jeden Fall, aber ich habe das Heft damals nie selber besessen. Ich hatte auch irgendwie immer den Eindruck, diese Interpart-Comics, die sind bei uns irgendwie immer nur bei so einem Drogerieladen erhältlich gewesen und sonst bei den anderen Sachen, also so beim Zopp und gerade da, wo man es ja eigentlich erwartet, ne, so an die Omnibus-Bahnhöfe da, die haben ja in der Regel dann immer so ausgewählte Bücherläden und so, da gab's die irgendwie immer nicht. Deswegen, diese Interpart-Comics sind eigentlich so gut wie alle an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht genau, ob ich mal selber einen damals hatte oder ob ein Kumpel von mir einen hatte, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich früher mal einen gelesen habe, aber es war definitiv nicht dieser.
An mir sind die nur deswegen vorbeigegangen, weil ich glaube, ich einfach zu jung war. Ich meine, ich bin mit 6 Jahren eingeschult worden, das war 1987. Dementsprechend habe ich da auch erst angefangen, lesen zu lernen und bin dann erst über die Harper Comics reingekommen und kannte halt die Interpart-Hefte auch nur von so Werbungen in den Promo-Magazinen oder eben von anderen Condor Comics. Das kann ich deswegen überhaupt nicht beurteilen, ob die Dinge jetzt wirklich in manchen Teilen nicht ausgebreitet wurden, also verteilt wurden, oder ob die vielleicht einfach sofort aufgekauft waren. Aber kommen wir mal zurück zur Geschichte. Ich frage einfach jetzt mal Michael kurz nochmal, weil du ja gesagt hast, dein Lieblingscharakter Webster, der kommt ja sofort auf der ersten Seite. Man erfährt auf den ersten Seiten, wie Webster nahezu ungehindert in den Königspalast eindringen kann. Er hat schon fast so wie Marvel Spider-Man da eine Rolle, dass er aus den Händen und aus dem Backpack auch Netze verschießen kann. Also er hat deutlich mehr Kräfte als normalerweise üblich bei ihm. Und ja, wie hat das für dich gewirkt vom Eindruck her? Diese gesamte Szenerie, wo er dann Prinz Adam entführt, während die anderen alle im Grunde ja vollkommen hilflos daneben stehen.
Ja, eben, find ich cool, so eine Mischung, paar Kräfte quasi von Spider-Man. Er kann Netze schießen, er schwingt sich durch den Palast. Das ist natürlich kurios, dass er ja eigentlich der Meister des lautlosen Anschleichens ist, keiner bemerkt ihn und dann stürzt er sich durchs Fenster und von der Wache wird er dann auch bemerkt, also so lautlos und ist er dann auch nicht und unvorsichtig ist er auch, aber es ist natürlich trotzdem cool, wie er die dann ausschaltet und erinnert mich an manchen Stellen auch an das Cardback-Motiv vom Webster, das ich ja auch damals schon genial fand bei der Figur. Wie er sich an Castle Grayskull da bei dem hochschwingt, hier schwingt er sich eben im Palast rum, finde ich echt richtig gut. Und was bei diesen Heften ja auch vorkommt, im Gegensatz zum Beispiel zu Filmation, die sind ja teilweise auch relativ brutal. Also der will der Webster den Prince Adam dann mit dem Messer töten und später zerhackt der He-Man dann die Spinnen und die Beine fliegen weg. Das wäre ja undenkbar gewesen bei Filmation.
Oh, da hat sich dann nichts geschissen.
Ja, naja, aber die Geschichte ist natürlich so eine Geschichte, Prince Adam wird entführt, gab es in anderen Kanons auch öfters, beim Hörspiel, ich glaube im Kerker Skeletors und bei Filmation des Öfteren, und keiner weiß, dass ja der He-Man jetzt gar nicht kommen kann, um den Prince Adam zu retten. Die Einführung vom Webster und generell seine Rolle fand ich echt gut.
Ja, das finde ich auch. Es ist ein bisschen lang, ne? Dieses ganze Hin- und Her-Gerede da am Anfang, um dann wieder innerhalb von Schnips irgendwie das Zauberschwert da reinzukriegen mit, ja, ich bin ein ganz großer Zauberer-Riesenvogel und deswegen weiß ich natürlich sofort, wo das Geheimversteck ist und kann alles irgendwie mit meinen Blitzaugen machen. Biu! So, ja, also das waren so Sachen, wo ich dann wieder dachte, hier wäre es cooler gewesen, wenn einfach mal die anderen Masters of the Universe Prince Adam befreit hätten.
Aber das ist tatsächlich schon was, das der Michael gerade gesagt hat. Es ist irgendwo schon die Schablone der Geschichte, die uns heute allgemein bekannt vorkommt. Und mich erinnert auch diese Geschichte frappant an Hörspiel Nummer 6 im Kerker Skeletors. Ja. Nur ohne die Entführung durch Webster, wo ich da auch schon sage, ich bin überzeugt davon, dass H.G. Francis für die Hörspielfolge diese Comicgeschichte als Vorlage benutzt hat und diese Comicgeschichte wiederum von Wilfried Ahari auch dadurch inspiriert wurde, dass der von Mattel unter anderem Skeletors Tarnkappe zu sehen bekommen hatte, wo das ja im Zeichentrick schon dargestellt wurde. Prinz Adam wird entführt und Skeletor möchte, dass He-Man auftaucht.
Ja, für mich hat das auch ein bisschen, also aus Hörspielsicht, so ein bisschen Elemente, die dann in Höhle des Schreckens auch vorkommen. Also, dass man sozusagen das Skeletor jemanden entführt und die anderen sozusagen dann in eine Falle gelockt werden, weil das sagt er ja auch immer wieder, dass er sagt, ja, haha, wenn dann eben He-Man oder die anderen kommen, dann gehen sie mir in die Falle. Interessanterweise sind ja auch in der Höhle des Schreckens dann Spinnen, die er dann auch der Skeletor selber gar nicht so mag. Also da wird er auch vom He-Man dann da reingejagt und schreit dann nicht zu den Spinnen. Also das fand ich so als Parallele ganz interessant, dass da auch Spinnen eine Falle sind. Natürlich jetzt da im Zusammenhang als Geschöpfe von Webstore. Man merkt schon so ein bisschen die Parallelen. Was ja ganz anders ist, also er nennt ja hier die, also der Autor, der Wilfried Ahari, diese Gegend ist die steinerne Wildnis jenseits des ewig singenden Kristallwaldes.
Es ist schon sehr poetisch.
Oh, wow, okay. Da hat sich der Skeletor mal ein schönes Gebiet ausgesucht. Das ist eine Felsenbasis.
Ja, die Felsenbasis. Wir haben es schon mal angesprochen mit diesem Fels und wie soll ich das sagen? Es wird im Heft als Berg beschrieben, sieht aber eigentlich nur aus wie ein großer Stein oder versteinerter Knochen.
Ja, genau, ja, stimmt.
Ja, also so ein halber Knochen, der im Boden ragt, und dann macht Skeletor seine Version einer Fußmatte hoch und kann dadurch diesen Felsen nach oben fahren lassen. Darunter ist seine hochtechnisierte Geheimbasis drin.
Warte mal, irgendwo hier habe ich doch den Haustürschlüssel versteckt. ja, genau.
Das werden die nie empfinden.
Ja, wo genau. Ist der Schlüssel unter dem Stein? Hier sind nur Steine.
Und vor allen Dingen, das ist auch so gut, das werden sie niemals finden, bla bla bla. Aber wenn sie dann ankommen, dann begrüße ich sie aller Kaufhausdurchsage. Schönen guten Tag, Sie sind hier bei der Rewe-Ausgabeabteilung. Ich habe Adam übrigens gefangen genommen und jetzt, meine Güte nochmal, also das war wieder so doof. Mein Gott.
Ja, Gordon, erzähl ruhig weiter darüber. Es endet ja nicht damit, dass Skeletor und Webster Prinz Adam da reinbringen, sondern was machen sie mit ihm? Sie lassen ihn fast schon entkommen, beziehungsweise sie lassen ihn mal in der Basis rumrennen, bis er zu den Spinnen gelangt.
Ja gut, aber das wussten sie ja, ne? Dass er die ganz bösen Spinnen, und dann sitzt Adam da ja auch, oh mein Gott, so einen teuflischen Plan, den kannst auch nur du dir ausdenken, Skeletor.
Ja. In genau dieser Stimmlage.
Ja.
Aber das ist tatsächlich so ein Bild, als er in diesen Raum reinkommt mit den ganzen Spinnen, das hat sich bei mir irgendwie im Kopf eingebrannt. Das gibt's ja manchmal, so Bilder, die man dann auch aus der Jugend kennt, und das ist so eins. Also dieses Bild verbinde ich mit dem Comic. Als Adam da reinstürzt, hinter ihm Skeletor und Webster und dann überall diese Spinnen. Wahrscheinlich, weil das als Kind dann ziemlich bedrohlich gewirkt hat und ist dann im Gedächtnis hängen geblieben.
Ja, was natürlich schon so ganz witzig ist anhand dieser, was man da dann ja sieht, ne, da sind ja schon mehrere Schädel, also scheint ja irgendwie Skeletor da regelmäßig Menschen reinzuschmeißen. Oh. Ist dann auch die Frage, wer so, das ist ein Dragster, der hat nicht funktioniert, rein da, so, und dann werden die halt weggefressen, ne, so von den Spinnen. Aber dann ist auch wieder so die Sache, ja, dann sagt Webster, ja, okay, die Spinnen hören auf mich. Okay. Also, wir wollen Adam eigentlich als Geisel haben, um He-Man zu kriegen. Aber jetzt bringen wir ihn irgendwo hin, wo offensichtlich feuerspuckende, fleischfressende Spinnen drin sind. Aber den sage ich dann, haltet ihn nur in Schach. Geht's komplizierter? Also, ich meine, kann man nicht einfach irgendwie Fesseln nehmen oder so?
Ja, vor allen Dingen, weil ja diese ganze Plot darum geht, dass Prinz Adam jetzt gefangen wurde und Skeletor möchte ihn benutzen, um die Masters zu erpressen, dass He-Man sich ihm ausliefert. Ja, und dann, was wäre denn gewesen? He-Man taucht 20 Minuten später wirklich auf oder 2 Stunden später wirklich auf. So, Skeletor, da bin ich. Gut, dann schicke ich jetzt Prinz Adam raus. Adam, und der liegt dann da von den Spinnen halb gefressen.
Ja. Dann sitzen da so ein paar Spinnen über ihm. Nom, nom, nom.
Ja. Verdammt, der Plan war doch narrensicher.
Ja.
Also das ist, finde ich, schon schwierig, aber was Michael halt über die Szene rein optisch sagt, dass die ihm im Gedächtnis sich eingebrannt hat, finde ich ehrlich gesagt absolut nachvollziehbar, weil das halt wirklich schon cool aussieht, wo Adam in diesen Kerker reinkommt, und ich finde sowieso, da gibt es viele coole Bilder auch, wo Skeletors Knochenschädel in einer Nahaufnahme zu sehen ist, wo die Masters dann dort mit dem Battle Ram eintreffen und diese Knochenfeste nicht zerstören können. Also rein optisch gefällt mir das soweit ganz gut, auch wenn die Geschichte, also der gesamte Plot eigentlich sehr hanebüchen ist.
Ja, sehe ich auch so. Und dann kommt halt Soa und kann problemlos dieses Zauberschwert durch die Mauern bringen. Ich bin allerdings froh, dass das zumindest Soa war und nicht Orko. der dann das Zauberschwert reinbeamt, der kommt ja da gar nicht vor.
Und, ja, stimmt, ja.
Und der Orko nicht wieder Deus Ex Machina spielt, sondern zumindest die Sorceress in Adlerform. Das ist natürlich eine billige Auflösung, dann verwandelt er sich und dann kämpft er gegen den grandiosen Anti-Hemen-Energietor.
Ja, der also, übrigens auch. Im Grunde, ja, bei Höhle des Schreckens gibt es ja auch diese Beam-Maschine, die ja auch so ein bisschen ähnlich ist. Also ist auch wieder so eine Maschine, die dann wieder gegen den He-Man gerichtet ist. Also
ja, das war doch auch bei Sternenstaub, wo er dann diesen brennenden Dorn verwendet.
Genau, das stimmt, das bei Sternenstaub.
Das meinst du aber, ja, das meine ich. Ja, genau, also das sind auch alles so Versatzstücke, die so in diesen frühen Folgen mehr oder minder deutlich benutzt wurden. Und naja. Also Anti-Hemen-Generator, ich kann mir da nur vorstellen, wie jemand das hört und dann denkt, wie, das ist jetzt das Ding mit dem Anti-Hemen entstanden? Nein. Der Anti-Hemen-Generator heißt halt Anti-Hemen-Generator, weil es ein Generator hier ist, der gegen Hemen gerichtet werden kann. Wahrscheinlich, also, wenn da jetzt Rayman gestanden hätte, dann hätte es nicht geklappt, weil es kein Anti-Rayman-Generator ist.
Ja. Was musste er denn da eingeben? Also wie ist denn die Formel für einen Anti-He-Man-Generator? Ja, was ist das? Ja, was, oder Energetor, meinetwegen auch das. Also er hat ist der Anti-He-Man-Energetor, weil er He-Man die Energie saugt oder was? Und wie hat er das denn festgestellt? Wie konnte er denn die Energie von He-Man feststellen, dass die in irgendeine Maschine eingesetzt wurde? Hat er ihm mal die DNA abgenommen oder was? Kam er mal rein so, ja, hier ist Blutspende bei Eternia, geben Sie alle mal Blut ab. Sie tragen aber komischen Mundschutz. Was? Ja, das wissen wir doch.
Der Skeletor sagt ja sogar, der sagt, ganz neu auf dem Markt. Also er hat es irgendwo gekauft.
Auf dem Markt. Du siehst den Jongleur mit seinen Trickbällen und gerade wie er mit Orko redet, der gerade Apfelmus fabriziert hat und einen Stand weiter gibt es da den Anti-Generator.
Genau.
Was mache ich denn damit? Ja, sie drehen an diesem Rad und der Name, der auftaucht, der bestimmt dann, gegen wen sie das Gerät richten können. Super.
Ja, das ist natürlich schon extrem abgedreht irgendwie und aber grundsätzlich, meine Güte.
Ja, also ich find's schon unterhaltsam. Also da gibt's ja auch dieses eine Bild dann noch in dem ganzen Bereich, wo der Webstore ihn entführt, den Prinz Adam. Da ist er dann, wo es dann dem König die Nachricht überbringen da, wo dann der König total außer sich ist und daneben dem da dieser Typ steht, neben dem Obstkorb.
Ah ja, genau.
Was der für eine Funktion hat, dass der königliche Vorkoster ist oder was auch immer.
Ja, und der König tickt da echt wirklich völlig aus.
Ja, und der kennt auch den Stratos, das finde ich auch hervorragend.
Ja, das auch, ja. Wer bist du denn überhaupt, ey? Also, Stratos?
Ja, okay, bis später dann, ich fliege wieder weg.
König Kolleror.
Aber an diesen Szenen erkennt man, finde ich, den klaren Werbeauftrag, den Wilfried Ahari damals hatte und einfach möglichst viele Figuren bewerben. Wird ja auch immer vorgestellt, da kommt Stratos, der Gigant des Universums und so passiert es im Prinzip mit jedem Charakter fast.
Ja, das ist ja auch das, wo sie dann Richtung Skeletor-Basis fahren, eben mit Ramen und Teela und Man-at-Arms auf dem Battle-Ram.
Genau.
Also das ist ganz wichtig. Und der ist die mobile, was sagt der, Raketenabschussrampe. Und da darf der Ramen eine ganz komische Satzung. Es freut mich, Teela, dass du um Adam so in Sorge bist, sonst gehört dein Herz doch eher He-Man. Und so, what?
Ja. Das klingt schon so, dass alle irgendwo schon vom König gepreppt wurden. Und mein Sohn wird irgendwann die Teela heiraten. Man hat so machen wir's. Nur Teela weiß davon nichts.
Ganz seltsam.
Ja, aber du sagst es schon richtig mit dem Unterhaltungswert der Geschichte. Ich finde das auch von Anfang bis Ende. Man kann den Plot total dezidieren, auch am Ende, dass die Masters einfach davon ausgehen, He-Man wird Prinz Adam schon gerettet haben. So als Deus Ex Machina kann da einfach reinfliegen, das Schwert bringen und so ohne Hindernis. Kann man alles in der Luft zerfleddern. Aber so lückenhaft wie der Plot ist, ich fühle mich von Anfang bis Ende wirklich unterhalten. Es wird nicht langweilig. Es ist eigentlich so eine richtig für Kinder passende Geschichte, wo die einfach da mal schön was zu sehen bekommen und viel Kampf und so weiter. Und am Ende siegt das Gute. Kann da jetzt gar nicht so viel gegen sagen.
Aber ich will nicht, dass meinen Spinnen was passiert. Hier fliegt uns gleich alles um die Ohren, du Idiot. Na gut.
aber ein Tierfreund.
Ja.
Ja. Ne, aber stimme ich dir zu, Sepp. Also vielleicht hat es mir damals als Kind auch deshalb so gut gefallen. Spannende Geschichte, eigentlich auch relativ lange Geschichte. Da sitzt man als Kind schon eine Zeit lang dran wahrscheinlich, bis man das durch hat. Und wirklich schön gezeichnet auch, klar, mit den paar Kolorierungsfehler, die es immer mal wieder gibt, dass der Skeletor, mit dem ist meistens nur die Rüstung und die Kapuze koloriert und der Rest ist einfach hellblau. Und dann haben wir das Gesicht auf einmal weiß und nicht gelb. Die gab es ja da häufiger, aber der Man-at-Arms, finde ich, ist halt extrem jung dargestellt
irgendwie, ja, und auch in dieser dünn.
Geschichte. Dünn und ja. ohne Oberlippenbart, was ich
wiederum das gut ist finde. Das Wichtigste.
Stimmt, das ändert sich aber in der Part dann später, ja.
Ja, ich würde sagen, kommen wir mal zur zweiten Geschichte. Die heißt Invasion der Geister. Auf einem Erkundungsflug im Weltraum entdeckt Mechaneck ein Portal zur Dimension des Wahnsinns. Ja, nicht kleckern, sondern klotzen. Daraus hervordringende Geschöpfe greifen ihn sofort an und der Autopilot des Tellenfighter bringt den zeitweise besinnungslosen Mechaneck in Sicherheit. Sogleich brechen Heman und seine Freunde auf, um die drohende Invasion aufzuhalten. Laserstrahlen dringen aber schadlos durch die Invasoren hindurch, da diese aus negativen Energien bestehen. Dies erfährt Heman durch ihren Herrn, einen gewaltigen Titan, der Castle Grayskull erobern will. Als Heman erkennt, dass dieser Herr des Wahnsinns seine Kraft aus dem Dimensionsportal bezieht, schießt er selbiges mit dem Zauberschwert. Der Titan und seine Geisterarmee lösen sich daraufhin auf und die Gefahr ist gebannt. Ja, deutlich weniger zu erzählen, weil die Geschichte geht wirklich nur verhältnismäßig wenige Seiten lang, ich glaube. 10 Seiten oder so sind das nur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten sogar. Ha.
Ja, die Geschichte gefällt mir eher weniger. Die erste fand ich besser. Die zweiten Geschichten wirken dann manchmal doch sehr gehetzt. Ich finde es immer ganz schön, diese erste Seite des Comics, so eine Art Preview schon mal und was dann später passieren wird. Hier mit den Titanen eben und den Kobolden. Was ich hier ganz interessant finde, sind ein paar so Hintergrundgeschichten irgendwie zu den Figuren, dass Mechaneck zum Beispiel ein Astronaut ist und das wirklich die einzige Darstellung von ihm anscheinend jemals sogar ist, dass er mal ohne Helm gezeigt wird. Natürlich wieder den Kolorierungsfehler. Da wäre es interessant, ob die wirklich dachten damals, dass der Mechaneck ein Schwarzer ist. Weil später in den Interpark Comics wird er dann mit weißer Hautfarbe dargestellt, aber in diesem Comic sieht er wirklich so aus, als ob er ein Schwarzer wäre. Ja.
Also beim Sammelband haben sie es dann wohl korrigiert, weil das sehe ich jetzt hier so nicht.
Also ich habe das Originalheft vorliegen und da so wirklich hat er eine schwarze Hautfarbe.
Ah, okay. Dann haben sie es korrigiert. Jetzt
nicht unbedingt so braun im Sinne von Afro, sondern es hat da irgendwie so einen graubraunen Ton, als könnte auch irgendwie, wie so oft so irgendwie Musulmanen oder
die
so.
Die Brille hat sogar den gleichen Ton, das fand ich irgendwie ganz verwirrend.
Ja. Ja, das war seltsam. Und auch im Weltraum, das finde ich aber wieder cool, hat er auch so eine Art Schlauch, der von der Rüstung zum Helm führt. So für Stinkor wäre das ideal gewesen. Bei ihm sieht es halt so aus, so jetzt kann ich im Weltall atmen.
Hat im Prinzip ja relativ wenig mit der Geschichte an sich zu tun, aber das fand ich irgendwie ganz interessant. Und auch paar so Zeichnungen, da kommt ja dann der soll der Ram-Man sein im Flip-Track oder Tech-Track. Oder der sieht aus wie der Many Faces und nicht der Ram-Man, also.
Ja, ist Many Faces, ja. Das wurde auch korrigiert im Sammelband, da steht jetzt im Text Many Faces.
Also diese kleinen Fehler, die da immer vorkommen, auch Kolorierungsfehler, hat mich, glaube ich, als Kind jetzt nicht sonderlich gestört. Ich finde es sogar jetzt irgendwie ganz charmant, dass die da halt irgendwie drin sind. Aber die Geschichte generell, da haben wir schon gemerkt, dass der Wilfried Ahari auch, glaube ich, bei Perry Rhodan mitgeschrieben hat. So Weltraumgeschichten, das ist schon deutlich weltraumlastiger als jetzt eben diese klassische Szenerie, die es eigentlich bei den Masters of the Universe damals gab.
Und der Titan sieht aus wie so ein Billiggegner von Prinz Namor.
Im Täufermagazin hätten sie damals gesagt, du bist ein DC-Gegner, oder?
Ja.
Der schaut irgendwie ein bisschen aus wie der Galactus, oder so, irgendwie.
Ja,
ganz so, Beleidigung. Vorsicht, dass, ja, dass Galactus sich jetzt nicht dafür umbringt für die
Ja, sorry. Ja.
Nee, ich weiß, was du grundlegend meinst. Ich sehe ja da schon so rudimentäre Anleihen, wo man sich denkt, ja, der hat irgendwann Galactus gesehen, den so lange umgebastelt, damit er eigenständig aussieht, ja, bis er unerkennbar war. Ja. Was ich bei der Geschichte aber auch kurios finde, es ist eigentlich ja der totale Science-Fiction-Plot. Trotzdem steht da dieser Titan, der Herr des Wahnsinns, dann mitten im Weltall vor dem Dimensionstor. Seine Geisterarmee, diese komischen grünen Kobolde, schweben auf Steinen irgendwo herum und sind eigentlich fast komplett nackig, aber schießen Laserstrahlen aus den Augen. Und ja, He-Man fliegt ohne irgendeinen Schutz im offenen Wind Raider durchs Weltall, genauso Man-at-Arms und Teela auf dem Sky-Sled und so. Es ist irgendwie so all over the place. Und dann am Ende hat man auch irgendwie das Gefühl, jetzt sieht man dann ganz am Ende Many Faces, dann im Attack-Track, während die Geister verschwinden. Ja, ist es jetzt irgendwie der ganz schnelle Schnitt nach Eternia aus dem Weltall oder was findet da statt? Das ist irgendwie so eigenartig. Es sieht alles so konfus aus und als hätte der Zeichner schon selber gemerkt, hat eigentlich zu wenig Platz, um den ganzen Schmarrn darzustellen. Und Hari schmeißt mit Superlativen um sich, Herr des Wahnsinns und Schlag mich tot und negative Energien. Aber es ist alles irgendwie so ein, bei Star Trek hätte man gesagt, Technobabble.
Ich fand's auch irgendwie komisch. Die erste Seite, da siehst du gleich He-Man, der dann mit dem Wind Raider auf ihn schießt. Und da dachte ich so, okay, die Story geht jetzt gleich hier im Weltall los, okay. Und dann auf der nächsten Seite ist es dann auf einmal, scheint das nur irgendwie ein Ausschnitt gewesen zu sein, wie es dann später ist, weil dann auf einmal siehst du irgendwie Meganek im Point Dread.
Ja, das ist aber bei den Interpart, ist es so der Stil, dass am Anfang so eine Art Vorschau ist, was jetzt genau Spektakuläres passiert und dann kommt erst der Anfang sozusagen.
Und hier ja, das ist so Zeichner nach alter Schule.
Ja, und hier auch natürlich auch wieder der Klassiker, ne? Grüne Haut, also lila Unterhose.
Ja. Ja, aber ja, die, da hat damals einer aufgepasst in der Farbenlehre.
Was du vorher gesagt hast, dass sie eben einfach mit dem offenen Wind Raider und dem Battle Ram im Weltraum fliegen, das wird ja sogar erklärt. Da steht nämlich, sie fliegen auf dem Battle Ram wie He-Man, geschützt von einem unsichtbaren Energiefeld. Tada, erledigt.
Ja, stimmt.
Ja, aber was ich großartig finde, da ist ja auch vorher nochmal die Produktpräsentation. Also es gibt den Roadripper und Battle Ram und Fliptrack. Aber die helfen natürlich gar nichts für die Weltraumbedrohung. Also Fliptrack und Roadripper. Deswegen muss ja die Teela umsteigen auf den Battle Ram, aber der Many Faces sagt dann, ich übernehme die Bodenüberwachung. Was natürlich bei einer galaktischen Bedrohung viel hilft.
Ja, Many Faces hat halt gedacht, mit dem Scheiß will ich gar nichts zu tun haben.
Aber die Fahrzeuge wurden präsentiert.
Genau, aber die Fahrzeuge.
Wobei es auch nicht das erste Mal gewesen wäre, wenn sie den Roadripper hätten fliegen lassen.
Ja, stimmt. Einfach fliegen.
Ja, irgendwie komisch.
Ja, und dann natürlich das Ende. Das war aber oft so bei den gerade kurzen Geschichten, bei den Interpart-Comics, die zweite Geschichte. Das endet dann auf einmal, He-Man schießt auf dieses Portal und zack, vorbei.
Ja, vor allen Dingen, das ist auch noch so geil, ne? Ja, He-Man, du kannst mich nicht besiegen, ich bin unbesiegbar. Halt, was machst du da? Oh nein, da werde ich irgendwann mal wiederkommen, obwohl ich ja unbesiegbar war. Du Pfeife!
Wie hast du nur die Quelle meiner Macht erkannt, nachdem ich dir ausführlich darüber berichtet habe?
Ja. Nein, lass die Hände davon im Stecker.
Das ist auch wieder ähnlich zum Magier des Bösen bei Sturm auf Castle Grayskull. Der denkt ja auch, dass er unbesiegbar ist und dann, ich bin der Unbesiegbare, wie hast du mich besiegt? Hm. Ja. Aber Hammer Spruch, auch nochmal zum Schluss vom Many Faces, da ist er wieder da, als er den Boden überwacht. Die Gefahr ist gebannt, das Dimensionstor geschlossen. Was für ein Tag. Ja, okay, alles klar. Was für ein Tag.
Das ist echt gut.
Harter Tag in der Bodenüberwachung.
Ja, harter Tag in der Bodenüberwachung. Ich finde schon, das ist ein guter Abschluss, um diese Geschichte zum Ende zu führen.
Warte ganz kurz mal. War jetzt eigentlich, wenn alle im Weltall waren und da gekämpft haben, hatte Many Faces dann Homeoffice?
Ja.
So. Definitiv.
Kleiner Funfact noch, auf der letzten Seite dieses Gewinnspiel habe ich gerade vor mir. Erster Preis, einen VHS-Videorekorder der Spitzenklasse für 1600 Mark.
Ja, das hatten wir in der letzten Interpart schon und da haben wir auch alle gesagt, jeder, der den damals gewonnen hätte, hätte sich geärgert, weil jeder die Grayskull hätte haben
wollen. Allerdings. Genau. Aber war das die gleiche Anzeige wahrscheinlich, ja?
Ich denke auch, weil ich die Seite allein deswegen cool finde, weil Man at Arms dort abgebildet ist. Die Figur sieht einfach immer noch toll aus.
Das stimmt.
Ja. Okay, dann jetzt aber kommen wir zum Ende Interpart-Heft Nummer 2. Ich würde sagen, wir bewerten einfach jede Geschichte für sich. Ich fange damit einfach mal an. Geschichte 1 vom Interpart-Heft hat extrem viele Lücken, viel herbeigesetzt, aber für die Altersgruppe damals meiner Meinung nach genau richtig und erhält mich auch heute als Erwachsener, auch ohne, dass ich Nostalgie bei der Geschichte habe. Ich finde die gut, deswegen eine 2-. Geschichte 2 wiederum ist für mich irgendwo hanebüchenes Füllmaterial, das weder optisch noch storytechnisch überzeugen kann. Das ist bei mir eine 5+.
Bei mir bekommt die erste Geschichte natürlich einen riesen Nostalgiebonus. Aus heutiger Sicht würde ich es vielleicht anders bewerten, aber fließt halt einfach mit rein und da würde ich da wirklich eine 1 mit einem langen Minus dran geben, weil ich die halt einfach innerhalb der Interpart-Geschichten, da habe ich ja früher einige Magazine gehabt, einfach die beste fand. Die zweite Geschichte, bin ich ähnlich wie du, finde ich wirklich äußerst mau, gibt mir nicht viel, würde ich sagen eine 4.
Ja, also bei Geschichte 1, die Plots sind jetzt nicht so die originellsten und ich finde jetzt tatsächlich die Zeichnungen, da sind jetzt nicht so die spektakulärsten drin, die bei Interpart meiner Meinung nach dann später noch gekommen sind, also vor allem von diesen Doppelseiten, die sie da auch haben. Aber es ist wirklich ganz gut zu lesen und darum würde ich sagen, eine 3 von mir. Und ja, die zweite Geschichte ist eigentlich soweit von allen schon gesagt. Da würde ich auch eine 5 geben, weil es einfach, da reißen auch die paar lustigen Sprüche nichts mehr raus. Also das sind jetzt auch keine so spektakulären Bilder dabei, dass die das dann noch besser machen. Darum ja, 5.
Ja, ich schließe mich dem Matthias an, eine 3 für die erste Geschichte. Webster wird definitiv stark dargestellt. Es ist auch, es gibt einige Images, die ganz cool sind, aber mich nervt es halt einfach, dass es immer wieder auf dasselbe hinausläuft, so, also dass die Masters sonst irgendwie nichts ausrichten können, solange He-Man nicht da ist. Das finde ich in der Regel immer ziemlich schwach und man hätte hier in dem Moment einfach mal Prinz Adam befreien können und der verwandelt sich dann irgendwo, was weiß ich wo, in He-Man noch, um dann letzten Endes dann Skeletor in Arsch zu versohlen. Das reicht auch. Da braucht er auch nicht mit so einer albernen Kanone, die neu auf dem Markt ist. Ja, hab mir gerade bei Toys R Us gekauft. So, ja, dann kommt das also, nee. Und dann ist es auch noch der Anti-He-Man-Energie. Also Gott. Nein. Ja, das sind einfach so Sachen, wo ich dann dachte, Alter, wo geht denn die Geschichte jetzt wieder hin? Ey, nicht, dass das schon geil genug war, dass du da irgendwie deinen Schlüssel unterm Stein versteckt hast, aber das ist jetzt ja nun wirklich die Hauptnummer so. Und dann verrät er auch noch, wo er ist. Also, nee. Ja, also das Ende ist einfach ein Abfuck. Tut mir leid. Das hätte man besser machen können und da hätte man ja auch noch ein paar Seiten gut gehabt. Aber nein, die musste man dann ja mit dem albernen Titanen, der angeblich unbesiegbar ist und dann doch in 2 Sekunden besiegt wird, füllen. Und das war halt echt absoluter Müll. Deswegen für die Geschichte eine 5. Und damit sind wir dann auch durch.
Ja. Dann würde ich sagen, können wir uns für heute auch schon wieder verabschieden. Liebe Hörer, mittlerweile darf man ja wieder in andere Geschäfte außer nur Lebensmittelmärkte hineingehen, wenn auch mit Mundschutz. Insofern schaut, dass ihr nicht zu nah aneinander kommt, um gewisse Gefahren zu minimieren, habt aber trotzdem Spaß am Leben. Bleibt gesund, tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja, Interpart-Besprechung, wie immer lustig. Einfach tolle Sache. Cool, dass es den Sammelband gibt, weil sonst hätte ich das alles gar nicht. Ja, in diesem Sinne, ihr könnt uns auf allen Plattformen abrufen, den Podcast. Mir hat das coole Feedback zur letzten Folge zu den beiden großen Fragenfolgen gefreut. Das ist ja gut angekommen, offenbar. Und es gibt tatsächlich auch noch ein paar andere außer mir, die Customs nicht so gern mögen. Also bin ich da doch nicht so eine unpopuläre Meinung. Also, bis zum nächsten Mal. Servus.
Ja, mir ist auch wieder viel Spaß gemacht, gerade die Comic-Besprechung, sei es Mini-Comics oder in dem Fall Interpart-Comics, sind immer wirklich lustig. Ich bin auch kein großer Custom-Freund und würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss, bis dann und ich mach's ganz kurz. Wie heißt der sauerste Gegner oder der sauerste Bösewicht auf Eternia? Schwebstor.
Kein App-Store-Gesicht, keine Erfrischung. Nein, wie war das? Nein.
Das Hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Skeletor!
Entschuldigung.
Einmal mit Profis arbeiten.
Na super, dafür habe ich extra geübt. Eigentlich habe ich gar nicht geübt, aber egal. So.
Jetzt muss man einen Witz erklären.
Da freut sich der Stefan, was er hier wieder zusammenschneidet.
Patrick ist doch der Seestern, oder?
Ja.
Aber so, warum war der das jetzt eigentlich?
Weil der unterm Stein lebt.
Ach so. Ah, okay.
Das wären super Outtakes. So.
Ja. Ja, schon, jetzt weiß ich. Gordon ist dran.
Ich glaube, der ist auf dem Klo, hat er geschrieben.
Ach, stimmt, kurz 11K. Oh.
Das Hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.